Sunshine Live Radio, Music, Podcasts.
Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Mein Name ist Jessie und gemeinsam mit Andrea aus dem Sonar Safer Nightlife Berlin Team begrüßen wir heute einen wirklich ganz, ganz besonderen Gast. Niemand Geringeres als die fabelhafte Pansy ist hier heute bei uns. BerlinerInnen muss man vermutlich nicht lange erklären, wer Pansy ist, und wer auch schon mal auf dem Melt Festival war, dem dürfte der Name vielleicht auch schon ein Begriff sein. Pansy genießt ja den Ruf, die queere Königin der Hauptstadt zu sein, und das nicht zu Unrecht. Seit über 10 Jahren liefert sie mit ihren Veranstaltungsformaten wirklich, wirklich, also wirklich großartige Underground, Avantgarde, Travestie und frechen Track-Punk. Pansy und ihr House of Presence, das ist aus dem Berliner Nachtleben nicht mehr wegzudenken, und dafür ist sie auch über die Berliner Stadtgrenzen berühmt. Aber sie engagiert sich nicht nur seit über 10 Jahren für ihre Community, sondern eben auch für einen vorurteilsfreien Umgang mit illegalen Substanzen. So wie wir quasi. Und da dachten wir, hey, it's a match. Mit diesem wundervollen Wesen wollen wir unbedingt über Konsum reden und haben sie um Audienz gebeten. Ja, die haben wir bekommen. Jetzt ist sie hier. Es ist übrigens das erste Interview auf Deutsch, also eine absolute Premiere. Aber ich bin jetzt auch ruhig und lasse die Queen reden. Pansy, stell dich doch bitte kurz selbst vor.
Ich bin Pansy, ich bin 36 Jahre alt, komme ich aus Amerika, davor habe ich ein komisches Akzent auf Deutsch, glaube ich. Ich bin mir ein bisschen nervös, alle diese Themen auf Deutsch zu erklären. Mein Deutsch ist noch nicht perfekt, aber ich versuche mal heute alles zu erlauten.
Ich finde es tatsächlich sehr perfekt und ich finde den Akzent sehr, sehr charmant, muss man sagen. Im Gegensatz zu uns Deutschen. Ich finde, Deutsch klingt immer sehr hart, ja, ne? Wenn man so sagt, ja, ich liebe dich, ja, dann traut.
Schmetterling.
Ist genau so. Dann traut man sich auch nicht Nein zu sagen.
Genau. Danke sehr. Also ja, komme ich aus Amerika. Ich war in South Carolina geboren und ich habe aus San Francisco nach Berlin umgezogen vor 10 Jahren. Ich bin Veranstalterin, Künstlerin. Ich mache Dragshows in Berlin seit 10 Jahren. Montag haben wir unsere 10-Jahr-Geburtstagsparty. Ja, ich habe viele Veranstaltungen über Drag, Queer Performance, Musik. Ich habe auch ein Musikfestival vor 5 Jahren. Ja,
ja, okay. jetzt hast du gesagt, du bist von Amerika nach Berlin gezogen. Es gibt ja so Stereotype, ne? Wir Deutschen tragen für manche Leute immer noch Dirndl und Lederhosen, und Amerikaner, die verstecken ihren Alkohol in so Papiertüten. Ja. Also denke ich, wie ist das denn, wenn man als Amerikaner ins konsumfreudige Berlin zieht? Wie war das denn für dich?
Also ich kam als zwar 26 Jahre alt und fand ich ein bisschen verrückt. Ja, total anders als San Francisco. Ich liebte es, weil ich dachte, hier könnte ich alles, was ich will, alles, was ich...
Du kannst all das sein, was du sein möchtest.
Ja, genau.
Ja.
Es gibt viel... Ich glaube, dass es gibt hier viel Alkoholkonsum mehr als woanders, aber vielleicht das war, weil ich war in Universität und ich hatte viel zu tun. Ich war auch seit 18 Jahren sober.
18 Jahre hast du nichts genommen?
Ja, genau. Okay, ja. Im Gymnasium, in High School in Amerika, habe ich viel genommen und ich habe eine Pause gemacht zwischen 18 und 30 Jahre alt.
Ja, ich kann dich beruhigen. Berlin ist nicht der Rest von Deutschland.
Ja, genau.
Ich bin zugezogen aus so einem kleinen Kaff. Für mich war das unfassbar, also für mich war das ein ähnliches Erlebnis.
Ja.
Und ich weiß noch, als meine Familie mir hier, also die Möbel hierher gebracht hat, da hat sich meine Schwester umgeguckt und hat gedacht, du bist jetzt also in deinen Lieblingsclub gezogen,
ne,
weil man mit Konsum hier so offen umgegangen ist. Und Andrea, ich denke, das sind keine Einzelgeschichten. Wie ist denn eure Erfahrung gerade bei Sonar und gerade gerade in der Drogenberatung. Was berichten denn euch Menschen, die ja quasi hergezogen sind?
Ja, das deckt sich tatsächlich fast. Also die meisten berichten wirklich von der Vielfalt und von der doch sehr legeren Einstellung, überwältigt zu sein und dass sie am Anfang wirklich Probleme haben, sich daran zu gewöhnen und auch mit der Freizügigkeit sich erstmal anfreunden müssen. Also gerade wenn Personen aus Ländern kommen, wo man sich von der Kleidung her zum Beispiel eher bedeckt hält und nicht ganz, wo es vielleicht auch keine sexpositiven Techno-Partys gibt, dass das für viele am Anfang doch sehr überfordernd ist. Auch was den Konsum betrifft, weil dadurch dass so offen damit umgegangen wird und aber auch teilweise noch wenig darüber gesprochen wird, rutschen manche Leute, die sich noch nicht ganz so gut reflektieren können, dann doch in eine Richtung, die sie nicht richtig handeln können. Und das wird dann bei uns in der Beratungsstelle auch berichtet, dass sie das unterschätzt haben, dass sie das zwar alles total toll finden, aber dass sie ihren Konsum nicht unter Kontrolle haben. Ein Arztfreund von mir hat mir auch mal erzählt, der arbeitet in der Praxis im Friedrichshain, dass zu ihm auch sehr viele junge Leute kommen, die zugezogen sind, auch sehr viele junge queere Leute und dass sie am Anfang halt noch alle total froher Dinge sind und total vital und gesund und frisch aussehen und 2 Jahre später sitzen sie wieder mit ihm in der Praxis, haben haufenweise sexuell übertragbare Krankheiten, sind vielleicht auch drogenabhängig und sehen total fertig aus. Klingt jetzt ein bisschen klischee. Auf manche trifft es leider zu.
Ich glaube, einer der größten Unterschiede ist zwischen hier und woanders, ist, dass hier es ist mehr Offenheit mit der Drogenbenutzung oder mit Clubkultur. Es gibt ein bisschen mehr Offenheit, mehr Gespräche darüber. Ja. Viele Leute fühlen sich mehr angenehm, über Drogen zu reden, zu konsumieren, in Offenheit, ist das richtig?
Ja, in der Öffentlichkeit.
In der Öffentlichkeit, ja, genau.
Aber das baut natürlich auch Hemmschwellen ab, weil so war es zum Beispiel bei mir, früher war es beschränkt aufs Wochenende, dann ist man auf die Clubtoilette gegangen und hier in Berlin habe ich mir gedacht, super, alle Leute legen auf ihrem Handy zu jeder Morgen-, Tages- und Nachtzeit und dann hat sich's bei mir so eingeschlichen, dass ich zum Beispiel auch morgens aufgestanden bin und habe mir keinen Kaffee gemacht, sondern eine Nase gelegt, weil ich mir dann eingeredet habe, oh, ist ja eigentlich nichts anderes als ein stärkerer Kaffee. Yeah. Natürlich Bullshit, aber so passiert dann die Eskalationsspirale. Yeah. Wie ist denn der Vergleich, den du jetzt hast, gerade eben schon gesagt, ne? Man ist hier in Berlin offener umgegangen als jetzt zum Beispiel in den USA. Hast du sonst noch Unterschiede, wo du sagen kannst, also gerade im Konsumverhalten? Weil wir Deutschen, wir trinken zum Beispiel viel, machen das Amerikaner auch so.
Das ist gleich überall, glaube ich. Alkoholkonsum überall ist ein nicht ein Problem, aber ein sozial acceptable Ding.
Ein sozial akzeptiertes. Aber gibt es so eine typische, wo man auch sagt, weiß ich nicht, Berlin gab es da mal eine Keter-Phase oder gibt es sowas, wo man sagen kann, San Francisco war, ich stelle sie mir gar nicht so als die Kokser vor, also, weil San Francisco hat in meinem Mindset ein ganz healthy living so.
Ich kehre nicht in San Francisco oder Amerika zurück seit fast 10 Jahren. Also ich glaube, dass alles wird viel anders als das letzte Mal, dass ich war da bin. Also ich habe mit einer Freundin gesprochen und er hat gesagt, ja, alle in San Francisco benutzen jetzt Kette. Und ich habe nach San Francisco als 21-Jähriger umgezogen. Und dann habe ich Kette niemals gesehen. Manchmal Ecstasy, MDMA, natürlich Koks und Crystal Meth, aber niemals Kette. Ich glaube, die neuen Drogen sind Kette, Methadone, Hallucinogens.
Ja, Halluzinogene, gerade im Agenturkontext.
Alle diese Drogen sind ein bisschen mehr erneuert in Amerika oder auch woanders. Andere Städte hier in Europa und nicht da Berlin.
Du hast gerade gesagt, du denkst nicht, dass du in die Staaten zurückkehrst. Warum denn nicht jetzt, wo Trump nicht mehr Präsident ist?
Ich lebe es hier in Berlin. Berlin ist meine neue Heimat und ich fühle mich hier mehr sicher und angenehm und stabil. Und natürlich habe ich woanders verreist, aber ich glaube, es ist jetzt in meinem Leben Zeit, woanders zu reisen. Also ich habe nach Asien, ich habe nach Afrika und Südamerika, aber nicht nach Amerika. Ich habe keine Lust davor.
Na ja, gut. Wenn man aber mal gelebt hat, dann ist es vielleicht auch irgendwann mal abgeschlossen. Du hast gerade gesagt, du hattest bis 30 dann eine Konsumpause gehabt. Ja. Jetzt machen wir mal ganz von vorne. Von wann hast du denn angefangen, womit und wann gab es die Pause?
Also waren 14 Jahre alt, 14, 50.
14, 15, ja, ist keine Schande.
50. Ja. Irgendwo, ja. Ja, ich fange natürlich mit Kiffer an und Alkohol und Koks, Mushrooms, normale Benutzung. Aber in fast 2 Jahren wird das wirklich schlecht. Ich hatte viel traumatisierende Sachen in meinem Teenage-Life. Also Gymnasium, Highschool war sehr schwer für mich. Und ich benutze natürlich Drogen zum Escape.
Naja, so als der beste Lösungsansatz, den man als Teenager haben
genau.
kann. Fühle ich.
Ja, und ich glaube, dass die Probleme, die ich hatte, waren so stark, dass das Drogenkonsum macht die viel schlechter. Und natürlich habe ich zu viel Drogen angenommen, davor die Probleme waren schlecht als vor. Und dann gehe ich in ein Rehab-Center und...
Darf ich kurz fragen, ob das deine freiwillige Entscheidung war oder hat
ja,
er, weiß ich nicht, Eltern...
Ja, es war meine freiwillige Entscheidung. Ich dachte, wenn ich nicht sterben kann, dann natürlich würde ich sterben. Definitiv. Mein Drogenkonsum war so hoch und...
Was bedeutet so hoch? Was hast du in der Zeit dann genommen, wo du gesagt hast,
tägliches Koks, tägliches Alkohol, zu viel. Ich ging immer noch im Blackout, fast jeden Tag. Nix war genug. ich würde irgendwo aufwachen und wusste ich nicht, wo ich bin. Ich hatte Probleme mit all meinen Freunden, mit meinen Eltern. Ja, alles war super schlecht. Ich war in der Universität. Es war nicht die Universität, es war College. Ja. Und ich habe nicht in Klasse gegangen, ich habe nichts gemacht, alles war super schlecht. Ja, und ich habe gesagt, hey, wenn ich nicht stoppen kann, dann mein Leben wird weggeschmissen, wird weggeworfen, alles wird wirklich schlecht. Und ich dachte wirklich, dass ich würde sterben.
Dass du sterben würdest, dachtest du tatsächlich? Ja. Oder war es dein Wunsch? Hast du gedacht?
Natürlich. Aber das war nicht von den Drogen, von den anderen Sachen. Aber ich dachte, ich will sterben, manchmal. Und definitiv, wenn ich runterkommen war.
Wenn du runtergekommen bist,
Wenn ich runtergekommen bin. Aber ein kleines Teil in mir sagt, hey, this is not it. Es gibt mehr. Und ich wusste, dass es mehr gibt. Und es war mir sehr wichtig, dass ich diesen Problem losen.
Dass du das Problem lösen möchtest.
Ja, genau. Danke.
Ja.
wirklich, es hilft mir. Diesen Themen habe ich niemals auf Deutsch erklärt. Und natürlich auf Englisch ist es für mich einfacher, diesen tiefe, stärkere Themen erlauten und erklären. Aber es ist mir sehr wichtig, dass es dein Publikum meine Story erzählen kann.
Mhm.
Ja.
Ja. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber manchmal ist es, also irgendwann später habe ich das auch ein bisschen als Geschenk empfunden, dass man in dieser Situation war, weil man zwar auf dem Boden lag, aber sich dann gedacht hat, wie soll mein Leben denn sein, damit ich das nüchtern ertrage?
Ja.
Was bedeutet denn für mich ein schönes Leben? Das ist ja eine Frage, die man sich sonst vielleicht auch nicht stellt.
Ja.
Jetzt hast du dich für eine Reha entschieden. Wie lange ging die und wie ging es danach weiter?
30 Tage, dann gehe ich in ein Halfway House. Was ist das auf Deutsch? Halfway House ist
ja. Das gibt's hier tatsächlich. Ja, nee, das gibt's hier tatsächlich so in der Form nicht. Das ist so ähnlich wie betreutes Wohnen, also wo dir Sozialarbeitende oder Therapeuten oder so ein bisschen helfen. Das ist so vergleichbar mit unserem betreuten Wohnen für Leute, die eine Drogentherapie gemacht haben.
Ja, und ich lebe da für 8 Monate danach. Also dann bin ich 9 Monate sober, ziehe ich in meine eigene Wohnung mit einem Mitbewohner und dann arbeite ich bei einem, auch einem Reha-Center. Ich mache als Sozialarbeiter in Miami, das war in Miami, als 18 Jahre habe ich in Miami gelebt. Mhm. Und hier habe ich viel über Abstinenz gelernt und alle die Drogenprogramme, alle die Nachrichten, die sie weitersendet wird, immer noch über Abstinenz. Und ich sagte als 18 Jahre, okay, für den Rest meines Lebens muss ich keinen Alkoholkonsum, keine mehr Drogen, keine Drogen mehr. Abstinenz ist der einzige Weg, weil ich krank bin. Und dieses mein Krankheit, dieses mein Disease, dieses mein Problem, davor kann ich keinen Drogen benutzen.
Ah ja, genau.
Okay, das ist meines Lebens. Es ist viel besser als vorher. Als vorher war super schlecht. Jetzt ist mein Kopf klar. Jetzt, ich habe kein Suicide-Gedenken mehr. You know, alles ist gut. Und das war für fast 12 oder 13 Jahre.
Ja. Ja. Andreas ist ja tatsächlich auch häufig das Bild, was einem, also es ist auch das Bild, was ich immer gedacht habe, wenn man aufhört, dann bist du, also sonst wirst du rückfällig und dann ist es die Eskalationsspirale nach unten, also das ist das immer noch verbreitete Bild in der Öffentlichkeit, dieses ganz oder gar nicht, ne? Mhm.
Ja, nicht nur in der Öffentlichkeit, tatsächlich auch in ganz vielen Drogenberatungsstellen. Ich habe das ich bin jetzt 10 Jahre beim Drogennotdienst, vor 14 Jahren habe ich das damals im Studium in der Drogenberatungsstelle auch genauso gelernt, dass Abstinenz der einzige Weg ist und dass es nur ganz, 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 ganz wenige Menschen gibt, die das anders schaffen, also die wieder schaffen, Kontrolle über ihren Drogen- oder Alkoholgebrauch zu bekommen und dass es aber eigentlich unmöglich ist.
Für manche Abstinenz ist genug und Abstinenz ist gut und es ist gut so, glaube ich, aber nicht für alle. Und ich glaube, dass das größte Problem ist, dass das ist der einzige Ding, das aufgefordert wird.
Ja, also da war mein Gedanke ist halt noch dabei, also ich habe ab jetzt nie sowas wie eine Reha gemacht oder so, aber ich habe immer gesagt, ich muss mit meinem Konsum, ich habe immer gedacht, ich müsste aufhören, wenn ich das Studium zu Ende gemacht habe oder so, weil ich gedacht habe, Konsum ist etwas nicht Richtiges, ne? Weil das wird von der Gesellschaft dir so, und dann war ich von mir selber so enttäuscht, dass ich so um die 30 so krasse Schuldgefühle hatte, weil ich gedacht habe, ich müsste das lassen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich mir selber erlaubt habe, ich mache das einfach gerne. Ich würde Drogen nehmen unter Hobbys und Interessen in den Lebenslauf schreiben. Und dass ich aber, dass
und
ich dann...
du bist sehr gut damit.
Ja, also genau, ja, ganz genau. Also, dass ich eben trotzdem, also weder, weiß ich nicht, nicht in meinem Job nicht gut bin oder so, dass so diese ganzen Stigmata, die man Konsumentinnen aufdrücken möchte, dass ich trotzdem konsumieren kann, ohne auch eine Substanzgebrauchsstörung zu bekommen, aber ganz lange habe ich das von mir selber nicht geglaubt und habe immer gedacht, Jessica, du musst das sein lassen, das ist nicht gut, wenn du das machst.
Ja.
Und genau das ist es ja, ne? Das für, was du gerade beschrieben hast, so diese, als Pansy und ich uns zum Vorbereiten getroffen haben, da war genau das Thema, nämlich Shame, Guilt und Fear, Angst, Schuldgefühle beschämt werden, weil man was Verbotenes macht und das Blöde ist halt, wenn man noch so jung ist und dann geht man zu einer Alkoholberatungsstelle oder Drogenberatungsstelle und da wird einem mit 18 dann gesagt, du musst abstinent sein und dann versagt man aus Perspektive von diesem Narrativ. Das ist wirklich richtig gefährlich und wir wissen mittlerweile ja auch aus der praktischen Arbeit und aus der Forschung, dass die Menschen ihren eigenen Weg für sich selber erfahren müssen. Ja. Das heißt, es ist wesentlich produktiver und erfolgreicher, wenn wir die Palette der Methoden, die ja wirklich ganz groß mittlerweile ist, einfach vorstellen und Menschen ausprobieren.
Ja.
Und wir lernen durch Erfahrung. Unser Gehirn ist so gestrickt und wenn es eine positive Erfahrung ist, manifestiert die sich eigentlich auch ganz gut.
Und ich glaube, die Drogen sind nur die Symptome von größeren Problemen. Also
ja,
Kapitalismus, Rassismus, Homophobie, Transphobie, Patriarchat, alle diese Dinge machen es viel stärker für Leute, die nicht cis-weiße Männer sind.
Ja, ja.
So, und auch die Symptome sind, schuldig zu sein, Ängste, Ärger, alle diese Gefühlungen, ja, die Trauma, definitiv Trauma, alle diese Gefühlungen, die es schwer machen.
Es ist tatsächlich, ich sage auch immer, ganz oft ist Konsum, wenn es jetzt nicht der Freizeitgebrauch ist, von wegen ich will eine gute Partynacht haben, verleitet es dazu, ein Lösungsweg zu sein. Niemand steht morgen auf und sagt, ich mache heute mal was Blödes, ich will mir das Leben mal verbauen, sondern jeder Mensch steht auf und macht morgens so gut er kann.
Ja.
So, und wenn er mit dem Leben nicht klarkommt, weil er traurig ist, depressiv ist, irgendwie den Schmerz der Welt spürt und er möchte diese Traurigkeit nicht, weil er damit überfordert ist, ja, dann nehme ich halt einen Teil oder dann ziehe ich halt eine Nase oder so. Das ist mein Umgang mit dieser Überforderung, die mir das Leben gerade stellt. Jetzt hast du eine Reha gemacht, du warst super lang.
Hast du Reha als Anfang Jahre bis 30 Jahre, kurz vor meinem 30 Jahr Geburtstag habe ich ein Bier getrunken, ein Kiffen mit einem Freund geteilt und ich dachte, okay, das ist neu, das ist gut. Wir sehen, was passiert. Und schnell geht es wieder wirklich schlecht, weil ich hatte nichts in meinem Toolbox sozusagen. Ich hatte nichts über Harm Reduction gelernt. Ich habe nur über Abstinenz gehört. Davor hatte ich keine mehr Wissen über Harm Reduction, ich hatte keine Tools, meinen Konsum zu stabilisieren oder deeskalisieren. Also dann natürlich gehe ich wieder, als es vorher war.
Du warst auf demselben Level wieder
genau.
Vor im Prinzip. Ja,
ja, ja. Und ich glaube jetzt, weil es ist 6 Jahre später, mein Drogenkonsum ist fast wieder sober. Manchmal benutze ich es sehr wenig. Letztes Mal war vor 3 Monate. Ich habe Ketamin eingenommen und LSD eingenommen bei einem Festival. Ich hatte sehr viel Spaß. Es war super. Jetzt habe ich ein paar Regeln gesetzt.
Regeln
gesetzt. Für mich. Das klappt für mich und niemand anders. Ich habe auch mehr über mich selbst gelernt. Ich habe viel mehr Wissenheit über was ich will, was ich für mein Leben will, was ich für meinen Drogenkonsum will, was ich für meine Beziehungen will. Alle in meines Lebens ist viel besser als vorher, weil ich mich selbst gekommen habe.
Weil du dich selbst darum gekümmert hast.
Genau. Mhm. Und ich habe für mich mein Leben zurückgenommen. Ich meinte, dass ich habe... Wie kann ich das auf Deutsch erklären?
Say it in English. Just say it in English.
I realize that I'm important.
Ja, du hast
mein Leben ist wichtig. Ich bin wichtig.
Ja.
Und meine Wähler sind nicht schlecht. Meine Wähler sind nicht falsch.
Ja.
Meine Wähler sind nicht I'm not a failure.
Ja.
You
ja.
know? Mein Drogenkonsum macht mich du hast dieses Wort letztes Mal benutzt. Mein Drogenkonsum macht mich keine Verlierer.
Ja, genau.
Verlierer.
Ja.
Ja. Also ich glaube, dass jede Person muss sich selbst entscheiden, was für sich klappen
was
wird.
Was für diese Person klappen wird, ja.
Ja, genau.
Weil, ja, das ist mega.
Ich kann Deutsch.
Ja, ja.
I told you so.
Und wenn es dir nicht einfällt, sag's einfach in Englisch. Aber das stimmt schon, ne? Weil für jeden bedeutet Glück etwas anderes. Für jeden bedeutet ein schönes Leben etwas anderes. Also man muss erst mal rausbesuchen, was bedeutet mir oder wie möchte ich mein Leben führen. Jetzt hast du gesagt, du hast herausgefunden, du hast so ein paar Tools an die Hand. Wie hast du die denn rausgefunden?
Mit meiner Arbeit bei Let's Talk About Sex and Drug mit unserem Freund Martin Viehweger hat mir viel gelernt, hat mir viel
beigebracht.
Beigebracht, genau. Beigebracht. Beigebracht. Das ist das Wort. Danke. Beigebracht. Auch bei meiner Arbeit hier in Berlin hat mir in die Richtung von Leute wie Sonar, Andrea, alle. Es gibt ein paar Awareness-Teams hier in Berlin, die von habe ich ein bisschen mehr gelernt. T.S. Raver, Be Aware. In den letzten, ich würde sagen, in den letzten 5 oder 6 Jahren gibt es viel mehr Resources, Ressourcen hier in Berlin, über Harm Reduction. Auch im Clubs, aber auch in den medizinischen
Einrichtungen.
Genau, ja, danke. Ja, ich würde sagen, in den letzten 5 oder 6 Jahren habe ich viel mehr über Harm Reduction gelernt als fast 30 Jahre vor.
Ja, genau. Als man einfach nur Konsumentin war, ne? Ohne das zu reflektieren. Also, was nochmal zusammengefasst, was bedeutet Harm Reduction jetzt für dich? Einfach nur ein achtsamer, bewusster Gebrauch? Kann man das so runterbrechen?
Es ist einfach, wie es klingt, oder?
Naja, du hast es ja gerade beschrieben, du hast dir selber Regeln gesetzt, das ist auf jeden Fall so Harm Reduction, dass man für sich überlegt, okay, welches Mindset ist für mich okay, Drogen zu nehmen oder welches Setting ist für mich okay, Drogen zu nehmen, welche Drogen sind für mich okay, das sind ja so alles Regeln und halt auch mit Freunden drüber zu reden, wenn man Drogen genommen hat oder wenn man es vorhat, also dass man einfach drüber redet und das ist ja schon total viel und es hat sich ja, also nicht nur du hast dich ja an den letzten 6 Jahren verändert, sondern auch überhaupt, also wir reden einfach tatsächlich mehr über Drogen, weil es ein bisschen aus dieser Schmuddelecke rauskommt und selbst unsere Bundesregierung ist liberaler geworden und auch Drogenberatungsstellen verändern sich. Das ist ein total guter Prozess und es gibt halt nicht nur die AAs, auch in Deutschland. Es gibt jetzt viele unterschiedliche Methoden, wo man dann einfach gucken kann, was passt denn für mich, um meine Autonomie, was du vorhin auch erzählt hast, zurückzukriegen. Und vor allen Dingen, was ich mal bei Let's Talk About Sex and Drugs, da können wir gleich nochmal drauf kommen.
Ja, cool.
Was ich da immer ganz toll finde, ist...
also dass, sollten wir erklären, was genau Let's Talk About Sex and
Drugs ist? Ja, vielleicht erklärst du erstmal, was das ist und dann kann ich kurz sagen, was das mit Harm Reduction
also,
zu tun hat.
Also Let's Talk About Sex and Drugs ist eine Veranstaltung, die ich und meine Kollege Dr. Martin Viehweger zusammen machen. Wir haben es seit 7 oder 8 Jahren schon mal gemacht. Es findet in verschiedenen Clubs hier in Berlin statt und wir reden über alle Themen über Sex und Drugs.
Okay, so als kann man sich vorstellen, so steht ihr denn auf einer Bühne oder sind da Zuschauer?
Martin und ich stehen auf einer Bühne mit Mikros und das Publikum setzt dahin. Aber es ist ein offenes Gespräch. Mhm. Also jemand kann über seinen
Konsum?
Über seinen Konsum oder Sexleben reden, was er will.
Okay. Und also das Publikum kann sich dann auch mit einbringen.
Ja, natürlich. Es ist sehr wichtig, dass das Publikum reden mit uns. Ja. Das ist das Punkt.
Ihr erinnert mich tatsächlich an eine therapeutische Gesprächsgruppe, ne?
Ja, aber es ist tatsächlich viel besser.
Ja, viel besser, glaube ich. Wir sind keine 12-Step-Programm, wir sind keine drogensüchtige Notdienst, wir sind keine... wir sind keine... Er ist ein Arzt, aber kein Drogentherapeutin oder Sextherapeutin, ich nicht auch. Er gibt mehr über den medizinischen Erfahrungen und ich über die Erlebnisse von Sex und Drugs, weil ich viel Sex gehabt habe ich viel Sex gehabt und viel Drug angenommen.
Hoffe, du wirst in Zukunft auch noch viel Sex haben.
Ja, genau, danke.
Das hoffen wir für uns alle.
Aber ich glaube, dass, was wirklich wichtig ist, ist, dass für mich das Problem ist, dass niemand reden genug über diesen Themen. Mhm. Niemand erklären genug, was er sich fühlt über seinen Drogenkonsum oder sein Sexleben. Manchmal gibt es so viele Geheimnisse, so viele Scham über diesen Themen. Ich glaube, davor würde man mehr Probleme haben damit, weil hilf mir. Du weißt, was es meint.
Say it in English.
Ich glaube, du willst sagen, wenn man mehr drüber reden würde, hätten wir weniger Probleme.
Danke.
Genau.
Ja, weil mein Sexleben war nur, du wirst schwanger sein, du wirst sterben. Und mein Drug Education war nur, du wirst sterben.
Ja, so ist es ja definitiv nicht,
ja.
Gott sei Dank.
Ja,
ja, und das, was du gerade beschrieben hast, so dieses Open-Mic-System, das finde ich halt total toll, dass einfach Leute kommen können und von ihren Erlebnissen, egal ob jetzt gut oder schlecht,
ja.
Berichten können,
ja.
Und man zusammen in den Austausch kommt. Und da jedes Format oder jeder Termin ist anders.
Ja.
Einmal waren ganz viele Sexarbeiterinnen da, das fand ich ultra interessant, was die berichtet
ja.
haben. Und beim letzten Mal war ein junger Mann da, das fand ich total toll, was der berichtet hat. Das war so ähnlich, was du gerade erzählt hast, dass er vor 6 Jahren irgendwie das letzte Mal Mephedron und Crystal auf einer Chemsex-Party genommen hat und dann aufhören musste, weil er ja ganz dolle Probleme damit bekommen hat und auf jeden Fall auch eine Substanzgebrauchsstörung und eine, ich glaube sogar irgendwie eine diagnostizierte Depression und dass er in 6 Jahren Abstinenz über sich halt gelernt hat, wie seine Depression funktioniert, wie seine Trigger funktionieren, was es bedeutet, Substanzen einzusetzen, um sich besser zu fühlen und was es heißt, Substanzen einzusetzen oder Drogen einzusetzen, um eine tolle Party zu haben.
Ja.
Und er hat dann erzählt, dass er das nochmal gemacht hat und dass es ganz anders war, dass es sich anders angefühlt hat, dass er danach gar kein Bedürfnis gehabt hat, das sofort zu wiederholen und das wirklich so als einmaliges, besonderes Erlebnis
ja.
beschrieben hat und was ihm nur möglich war, weil er sich entwickelt hat.
Genau.
Und das fand ich wirklich, das war so schön, das zu hören und zu teilen und dass auch die anderen dann halt so Rückfragen stellen konnten. Ja, wie ihr hört, ich bin Fan.
Ich wollte gerade sagen, Andrea ist hier bekennendes Fangirl. Ich höre, du bist oft dabei. Auch schon mit Sonar. Und wenn ja, in welchem Rahmen hast du mit Sonar da teilgenommen?
Ja. Na, wir sind immer mit so einem Infostand dabei. Also eigentlich könnte ich das auch meine KollegInnen machen lassen,
ja.
aber ich komme halt so ja. gerne. Und Mancheck ist auch dabei. Das ist so ein Safer Sex-Projekt hier
Berliner
in Berlin.
AIDS-Hilfe.
Genau, Berliner
ich
AIDS-Hilfe.
Und Martin.
Genau.
Und wir machen es in verschiedenen Clubs. Also letztes Mal haben wir bei Whole Festival gemacht und vorher war bei
Untertage,
ja. wir haben es in Tipsy Bear gemacht,
ja.
Music und Frieden, manchmal bei Monster Runsons, so viele Clubs, ich habe
ja.
vergessen.
Und dadurch kommen ja auch viele unterschiedliche
Renate,
Leute.
Ja.
Und es ist einmal im Monat?
Einmal normalerweise jede 2 Monate, jedes dritten Monat. Martin hat gerade sein eigenes Klinikum geöffnet vor 2 Jahren und jetzt ist sein Schedule sehr busy.
Hm. Aber das nächste Mal können wir tatsächlich
nächste Mal,
schon
nächstes
ansagen.
Nächstes Mal ist bei Akte oder 9. November. Akte,
9. November.
Danke.
Private Secretary.
9. November findet es in Tipsy Bear statt, in ja. Prenzlauberg.
Okay, also am 9. November, die BerlinerInnen unter uns, die können da auf jeden Fall dabei sein. Ja, und jetzt habe ich die wichtigste Frage eigentlich für den Schluss aufgehoben, denn die Folge heißt ja auch Drag Saves Life.
Ja.
Da wären wir nämlich noch
Das ist mein Motto,
ja,
glaube
ja,
ich.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann
ja.
dich doch nicht zum Interview einladen
ja.
und du verrätst mir überhaupt gar nichts über diese Seite.
Ja.
Warum? Ach. Wie hat das denn wie kann das denn Leben retten?
Okay, über diesen Themen, die wir schon gesprochen haben, ist das wirklich die Gründe. Meine Trauma, meine Ängste, meine Depressionen, mein Drogenkonsum, meine Erfahrungen mit Sex und andere Leute. Es ist sehr schwer, ein queeres Mensch auf der Welt zu sein. Und manchmal braucht man was, das es nicht, nicht nur um Geld zu verdienen und nicht nur als Job zu machen. Es ist nur, es ist ein Hobby, aber es ist auch sehr, es macht man voll.
Es macht dich komplett.
Ja, es macht mich komplett, ja. Und ich habe das durch Drag gefunden. Ich habe das zuerst in San Francisco gemacht. Und wenn ich hier nach Berlin umgezogen habe, habe ich meine eigene Show hier mitgebracht. Mhm. Und ich habe, für mich, was wichtig ist mit Drag, ist, dass man sein eigenes Community finden kann, sein eigenes Freundekreis, sein eigenes sich selbst finden. Man kann sich selbst finden.
Ja,
man
sich selbst finden.
Sich selbst finden kann. Mach ich jetzt auf Deutsch. Und mehr über sein Selbst lernen und erfahren und discover.
Entdecken.
Und natürlich ist es viel Spaß. Wir machen eine Show. Wir schminken uns. Wir spielen Dress-up.
Genau, und man feiert sich so ein bisschen vielleicht auch selbst, weil du hast auf dem Melt eine Rede gehalten, die mich auch sehr bewegt hat.
Ja. Obwohl
ich ja. Ja, genau. Du hast
manchmal
halt
weiß ich nicht, was ich sage. Also natürlich, du musst mich.
Es war sehr gut. Du hast über den Selbsthass, den du früher gespürt hast, und du hast darüber erzählt, wie Drag dir eben darüber hinweggeholfen hat.
Ja.
Also wirklich die zu Selbstliebe zu finden.
Ja.
Und das hat mich tatsächlich sehr bewegt, dass du auch so ein bisschen gedacht hast, naja, die Gesellschaft denkt in Schubladen, man wird da reingesteckt.
Ja.
Und als du dann gesagt hast, ich scheiße da drauf, dass damit so eine Leichtigkeit kam und dir das auch so eine Freiheit gegeben hat. Das fand ich sehr, sehr schön.
Ich denke auch, dass, ich habe vorher gesagt, dass, I said before that, like my experience with drug use changed because not only because I changed, but I think that drag helped with that in a way because it's really allowed me to get to know myself, right? So it's allowed me to realize that I'm important. Like,
yeah, okay. Ja, es hat wieder so ein bisschen was damit zu tun, wenn man weiß, wie das Leben nüchtern auch schön ist, dann kann man Drogen nehmen, um Spaß zu haben, weil das Runterkommen oder das, warum man weiter Drogen nimmt, ist ja, wenn du nüchtern wirst, merkst du, wie scheiße das Leben nüchtern ist.
Ja.
Und aber wenn dein Leben schön ist, dann ist es nur, du machst dir den schönen Abend noch schöner, und wenn du nüchtern bist, dann ist dein Leben immer noch schön.
Ja, ja.
Du fällst halt einfach nicht so tief,
ja,
ne? So ein bisschen.
Ja.
Pansy, mit dem Blick auf die Uhr stelle ich fest, dein erstes Interview auf Deutsch, es neigt sich dem Ende hingegen. Wie fühlst du dich jetzt?
Ich glaube, dass es nicht alles so perfekt erklärt, aber es ist gut so.
Vielen, vielen Dank.
Ja.
Danke.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand es schon ziemlich perfekt. Und am Ende ist es dann ja auch nicht die Sprache, sondern die Ehrlichkeit und die sehr, sehr persönliche Geschichte, von der wir hier am meisten profitieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit und Ehrlichkeit und natürlich, dass Pansy ihre persönliche Geschichte mit uns geteilt hat. Wer kann, der notiert sich direkt den 9. November im Kalender, denn dann könnt ihr die Queen ja live in Berlin erleben. Mich kriegt ihr schon in 14 Tagen wieder auf die Ohren. Dann ist Rüh mit am Start und wir reden über Lachgas. Du denkst jetzt vielleicht, hä? Ist doch ein Drogenpodcast hier. Aber ja, Lachgas wird als Partydroge immer beliebter, und dazu erfährt ihr dann in 14 Tagen mehr.
Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.